Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur GUL Folge 28. Wir zeichnen auf am 1. November. Mein Name ist Hendrik Wiedewild. Ich bin Strategieberater, Kolumnist und Rechtsanwalt in Berlin. Und mir virtuell gegenüber sitzt
Maximilian Amos. Ich bin Volljurist und Redakteur bei Beck Aktuell. Hallo.
Ja, es war eine rechtspolitisch eher ruhige Woche, aber es ist auch in anderer Hinsicht eine sehr aufregende Woche. Das sind unsere Themen. In wenigen Tagen entscheiden sich die Amerikaner für eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Das lässt auch uns nicht kalt, weshalb wir in diesem Podcast ein Schwerpunktgespräch darüber führen, was rechtlich droht. Was passiert, wenn die Wahl angefochten wird? Was planen die Kandidaten rechtspolitisch? Und wie gefährlich wäre Trump für Rechtsstaat und Demokratie? Darüber sprechen wir nachher mit Sarah Wagner von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz. Außerdem, es gibt kein Grundrecht auf BAföG, das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Und künftig soll ein Pflichtverteidiger ab der ersten polizeilichen Vernehmung hinzugezogen werden. Das sieht ein Vorschlag des Bundesjustizministeriums vor. Außerdem will das Ministerium die Aktenübermittlung von Behörden an Gerichte standardisieren. Diese Woche kam ja noch eine überraschende Entscheidung aus Karlsruhe, sowohl weil es zuvor nicht angekündigt war, als auch weil es inhaltlich zumindest spannend ist. Max, worum geht's?
Das BFFG hat am Mittwoch einen Beschluss veröffentlicht, relativ überraschend, mit dem es über eine Vorlage vom Bundesverwaltungsgericht entschieden hat. Und in der ging es um das BAföG, also die staatliche Ausbildungsförderung für Studierende. Das beziehen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bundesweit momentan über 600.000 Menschen und ist immer wieder Streitpunkt, weil die Höhe des BAföG nicht so besonders üppig ist, sagen zumindest die einen. Und das zieht auch immer wieder Gerichtsverfahren nach sich. Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich jetzt mit dem Fall einer Studentin zu befassen, die an der Universität Osnabrück Psychologie studiert hatte. Und genau genommen ging es dabei um die Sätze, die sie in den Jahren 2014, 2015 bekommen hatte nach BAföG. Das waren, glaube ich, erst 176 und später dann nochmal 249 Euro im Monat. Sie war der Ansicht, dass das viel zu niedrig sei und klagte. Also es ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen an diesem Punkt, dass BAföG-Sätze sind immer individuell, weil da sowas wie Vermögen auch angerechnet wird und Einkommen der Eltern etc. Mhm. In Leipzig war man dann aber der Auffassung, dass sie da im Grunde nach Recht hat, dass diese gesetzlich festgelegte Höhe der Leistungen dem Existenzminimum nicht genüge. Und dann hat man das Verfahren ausgesetzt und dem BFFG zur Entscheidung vorgelegt.
Das heißt, das Existenzminimum ist die maßgebliche Größe auch für das BAföG?
Ja, das hat zumindest das Bundesverwaltungsgericht so gesehen. Auch andere Gerichte vorher schon, zum Beispiel das VG Berlin hat erst im Juli eine entsprechende Vorlage nach Karlsruhe auch gesendet. Aber das BFFG ist jetzt anderer Meinung und sagt, das BAföG diene gerade nicht der Existenzsicherung. Aus dem Recht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, was man ja aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip aus Artikel 20 Absatz 1 ableitet, könne gerade kein Recht für mittellose Abiturienten auf staatliche Leistungen hergeleitet werden, die ein Studium ermöglichen, sagt der erste Senat.
Okay, heißt das etwa, dass Studierenden jetzt kein Existenzminimum zusteht? Bei anderen staatlichen Leistungen wird das doch auch immer als Bemessungsgrundlage herangezogen.
Ja, das stimmt. Also es spielt ja bei einer Vielzahl von staatlichen Leistungen, wie du schon sagst, eine Rolle. Nicht nur bei der Grundsicherung, sondern beispielsweise auch bei Renten, bei der Bemessung von Asylbewerberleistungen, sogar mittelbar bei der Beamtenbesoldung wird das Existenzminimum immer wieder herangezogen. Hier ist aber nach Auffassung des BFFG der Unterschied, dass Ziel des BAföG ja gerade nicht die Existenzsicherung sei, denn das Existenzminimum, das die Bundesregierung alle zwei Jahre in so einem Existenzminimumsbericht überprüft, soll demnach Menschen durch Bürgergeld oder Grundsicherung ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen, die ihre Bedarfe sonst nicht decken könnten. Wenn sie aber eine Möglichkeit haben, ihren Lebensunterhalt mit eigenen Einkünften zu bestreiten, dann, so das BFFG, entfällt diese Pflicht des Staates, dafür aufzukommen.
Und Studierende können das?
Ja, gute Frage. Ne? Dann studieren ist ja, je nachdem, wie ernsthaft man es betreibt. Ich weiß nicht, ob du noch dunkle Erinnerungen an deine Studienzeit hast. Also, dem einen oder anderen sagt man ja nach, dass er auch schon mal ein Semester mehr gefeiert als studiert hat. Aber je nachdem, wie ernsthaft man das betreibt, ist es durchaus ja auch ein Fulltime-Job. Nebenher bleibt zwar vielen dann auch noch Zeit für einen Minijob in der Kneipe oder am Lehrstuhl, aber je nach Studienstadt reicht der ja heute kaum mehr für die Miete eines WG-Zimmers. Und das BVFG ist jetzt relativ formalistisch herangegangen und hat gesagt, es gibt ja kein Grundrecht darauf, studieren zu dürfen und dabei den Lebensunterhalt bezahlt zu bekommen. Also Studierende seien ja grundsätzlich in der Lage, auch Arbeit zu gehen und deshalb nicht per se auf Sozialleistungen für ihr Existenzminimum angewiesen.
Ja, das klingt schon ein bisschen hart, aber das BAföG soll doch gerade nicht bloß ein Lotterleben an irgendwelchen Fachschaftspartys und lange Abende am PC irgendwie garantieren, sondern dafür sorgen, dass Menschen, die jetzt von zu Hause aus nicht finanziell besser gestellt werden, die nicht sozusagen von den Eltern das Studium finanziert bekommen, Zugang zu Hochschulbildung haben. Wie verträgt sich die Entscheidung damit?
Genau, und es ist auch, denke ich, wichtig zu erwähnen an dieser Stelle, dass BAföG ja auch nicht nur für die faulen Studenten da ist, um das Klischee hier einmal zu zitieren, sondern auch Auszubildende das ja auch in Anspruch nehmen können. Und das Gericht betont durchaus auch sehr umfangreich die herausragende Bedeutung, die das BAföG hat für die soziale Durchlässigkeit der Bildungs- und Ausbildungswege und für eine gerechte, nicht von der sozialen Herkunft abhängige Verteilung von Lebenschancen. Aber das Gericht sagt auch, staatliche Mittel sind begrenzt und es ist vor allem eben eine politische Entscheidung, womit man diese begrenzten Ressourcen sozialstaatlich verteilen will. Aus dem, so heißt es in der Pressemitteilung, Wirkungszusammenhang von sozialstaatlichem Auftrag und grundrechtlicher Werteordnung können ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf staatliche Leistungen daher nur ausnahmsweise für besonders gelagerte Konstellationen abgeleitet werden, wenn dies zur Verwirklichung grundrechtlicher Freiheit absolut unverzichtbar ist. Das Gericht schreibt also sehr viel darüber, wie wichtig die Chancengleichheit und soziale Durchlässigkeit seien, sagt aber auch, dass es da eben viele Baustellen gäbe, von denen der Lebensunterhalt im Studium nur eines sei. Also das, ich glaube, es wird unter anderem frühkindliche Bildung und sowas zitiert. Also der Staat kann ja an vielen Stellen tätig werden, um diese Ziele zu fördern. Und wie und wo er das genau macht und wie er mit Sozialleistungen eben nachhilft, das sagt das BVFG, muss eigentlich im Parlament entschieden werden.
Und was ist mit der Berufsfreiheit?
Ja, auch hier haben wir wieder eine ähnliche Argumentationslinie. Das Gericht will der Politik gerade nicht vorgeben, wie sie die begrenzten Mittel einsetzt, um Grundrechtsverwirklichung zu fördern. Außerdem sei es ja nicht so, sagt das BVFG, als tue der Staat nichts für die Studierenden, sondern die Gefahr wäre sonst, dass einem erheblichen Teil der Bevölkerung ein Studium verschlossen bliebe, sagt das BVFG. Das sei aber gerade nicht der Fall, denn der Staat sorge ja für soziale Durchlässigkeit, nicht nur mit den Förderleistungen nach BAföG, sondern auch, indem er mit erheblichen Mitteln ein sozialverträgliches Studienangebot an staatlichen Hochschulen eben schaffe. Und damit, so der Senat, tue der Staat ja sozusagen das mindestens mal das Minimum dessen, was er machen muss, um dieses Grundrecht irgendwie zu wahren. Und alles andere sei dann eben politische Präferenz, in die man nicht eingreifen wolle.
Und was machen wir damit jetzt?
Ja, was machen wir damit? Die Botschaft des BVFG ist für mich relativ klar, das BAföG ist wichtig und es kann ein bedeutender Baustein für soziale Durchlässigkeit des Bildungssystems sein, aber es muss eben politisch im Detail entschieden werden. Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat sich direkt nach der Veröffentlichung des Beschlusses auch schon zu Wort gemeldet und hat gesagt, natürlich muss ein Studium möglich sein, natürlich muss der Aufstieg durch Bildung möglich sein. Das ist ein wichtiger Baustein für Bildungsgerechtigkeit. Verweist noch darauf, dass es ja auch eine sozialliberale Koalition mal gewesen sei, die das BAföG eingeführt habe. Und man wolle es ja auch weiterentwickeln. Tatsächlich sind auch dieses Jahr die BAföG-Sätze nochmal erhöht worden. Um 6,2% ist der Höchstbetrag der Förderung da nochmal gestiegen. Der Vorsitzende des Studierendenwerks, Matthias Anbuhl, hat sich allerdings auch zu Wort gemeldet und gesagt, jetzt sei klar nach dieser Entscheidung, dass es eine rein politische Entscheidung sei und nicht von Gerichten. Und der Handlungsdruck sei eben groß, weil das BAföG nach wie vor hinten und vorne nicht ausreiche. Also summa summarum, juristisch ist die Sache jetzt erstmal abgeblasen, aber politisch wird man sich in Zukunft auch weiter darüber streiten.
Und in Berlin?
Ja, und apropos politisch streiten und politische Entscheidungen treffen, damit kommen wir nach Berlin. Und dort fragen sich zurzeit alle Beobachter, wie lange geht das mit der Ampel nun noch weiter? Während im Kabinett fast jeder Minister inzwischen einen eigenen kleinen Wirtschaftsgipfel veranstaltet, ohne die anderen dabei einzuladen, hat das für uns interessanteste Ressort, das Bundesjustizministerium, gearbeitet. Marco Buschmann will die Pflichtverteidigung ausweiten und zwar, so schreibt der Kollege Christian Rath, ins Ermittlungsverfahren.
Okay, kann man denn nicht jetzt schon im Ermittlungsverfahren einen Pflichtverteidiger beantragen?
Genau, den Anspruch gibt es aufgrund von Europarecht seit 2019. Sobald die Vorladung der Polizei da ist, kann man sich also an einen Strafverteidiger wenden mit der Bitte um die Verteidigung als Pflichtverteidiger. Mit der Zustellung der Anklageschrift fordert auch das Gericht einen dazu auf, innerhalb von 1 bis 2 Wochen einen Pflichtverteidiger zu benennen. Dann kommt also Handlungsdruck in die Geschichte. Das Problem, das Buschmann jetzt aber lösen will, ist, dass trotz Belehrung durch die Polizei sich offenbar viele Beschuldigte keinen Anwalt holen. Das kann man nur mutmaßen. Sicher ist da offenbar nichts. Es gibt keine Statistik, schreibt Christian Rath. Künftig soll der Pflichtverteidiger aber nun schon im Ermittlungsverfahren beauftragt werden, und zwar ohne einen Antrag.
Das klingt für die Länder erstmal nach erhöhten Kosten. Die haben ja schon bei der Reform von 2019 dagegen protestiert. Was sagen die denn dazu?
Genau, also im Moment hat man noch nichts von denen gehört. Kann jetzt darüber spekulieren, ob das daran liegt, dass jetzt gerade so ein bisschen Feiertage in den Ländern sind. Aber richtig, also die haben natürlich ein Problem damit, weil das zu Kosten führen wird, einerseits. Und andererseits, so war das damals, als dieses EU-Recht umgesetzt wurde, da hat die CDU sich auch beschwert, weil die Zahl der Geständnisse natürlich sinkt.
Wenn man, Skandal, es gibt doch nicht, dass die Leute nicht einen freiwilligen Flügel strecken.
Dabei weiß man doch irgendwie, dass ja, da ist doch immer, ne, da bleibt doch immer was hängen und da steht doch immer was, wenn da jemand festgenommen wird. Naja, das ist jedenfalls die CDU-Ansicht. Mal gucken, ob sie das diesmal wieder sagen. Denn klar, wenn da ein Automatismus kommt, ist da immer ein Anwalt dabei und dann rutscht einem auch weniger raus. Wenn jetzt also so aus so einem Anspruch ein Automatismus wird, dürfte diese Kritik nochmal erneuert werden. Und das trifft natürlich auf eine gewisse Sicherheitsdebatte. Und Christian Rath schreibt jetzt, das BMJ spiele die Zahl der Fälle, die das jetzt also ändern würde, auf Einzelfälle herunter. Und die Hoffnung des BMJ sei damit, spekuliert Rath, dass die Länder das Vorhaben dann nicht blockieren. Die ganze Regelung ist übrigens Teil eines Gesetzespakets zur modernen und praxistauglichen Ausgestaltung des Strafverfahrens. Und da sind auch noch ein paar andere Dinge geplant. Zeugnisverweigerungsrecht für eheähnliche Beziehungen, wenn man also zusammen wohnt, aber nicht verlobt oder verheiratet ist. Und es soll aber keins mehr geben für Verlobte, weil sich ja dieses Modell letztendlich überlebt habe. Kann man sich auch vorstellen, dass die ein oder andere Verlobung vielleicht spontan im Zuge eines Ermittlungsverfahrens entstanden ist.
Ist es nicht da gibt es doch so einen berühmten Ort, glaube ich, im Berliner Gericht oder wo war das, wo sich immer Leute...
Wo man sich schnell mal verloben kann?
Ja, das ist so eine Ecke, die ist dafür berühmt, dass da schnell noch Verlobungen geschlossen werden.
Ja, also auch der letzte Rest an Instant-Romantik wird durch dieses Vorhaben jetzt dann aus den Gerichtssälen getrieben. Wie auch immer, der Strafprozess soll zudem auch noch länger unterbrochen werden können. Da soll eine Fristverlängerung rein. Das ist so das gesamte Paket. Den Text von Christian Rath beim Redaktionsnetzwerk Deutschland ist er erschienen. Findet ihr natürlich in den Shownotes. Außerdem hat das Bundesjustizministerium einen Referentenentwurf veröffentlicht und da geht es um die Übermittlung elektronischer Verwaltungsvorgänge an Gerichte. Das soll nun alles einfacher werden und so die Gerichte entlassen, denn das hört man ja immer wieder, da wird immer noch sehr viel gescannt und eingelesen. Das ist aufwendig und kostet natürlich Ressourcen. Behörden etwa in sozial- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren schicken ihre Akten nämlich zwar elektronisch, aber offenbar uneinheitlich und, so heißt es im Entwurf, überwiegend ohne maschinenlesbaren Datensatz. Kann man sich gut vorstellen, so ein halb schräg eingescanntes PDF und ansonsten gar nichts.
Herrlich, ja.
Ja, die Regelungen, die jetzt kommen, die klingen ein bisschen technisch, aber es soll eben ein wirkliches Hakelproblem der Digitalisierung gelöst werden. Und man merkt auch hier, der Gesetzgeber muss antreiben, worauf man sich anderswo, vielleicht in der Wirtschaft, freiwillig einigen könnte. Da findet sich in der Verordnung ein wunderbarer Paragraph 2 Absatz 1, da steht dann drin, elektronische Akten sollen elektronisch übermittelt werden. Ab dem 1. Januar 2026 sind elektronische Akten elektronisch zu übermitteln.
Wer hätte darauf kommen können?
Ja, es ist, ja, gut. Die Digitalisierung ist digital. Naja, egal. Die Übermittlung soll also einen strukturierten Datensatz im XML-Format erhalten. Das ist ein Format, was sozusagen ermöglicht, dass eine Maschine auslesen kann, was ist Überschrift, was ist Unterüberschrift, was kommt da an Text runter. Es ist also eine allgemeine standardisierte Struktur. Und das Format für die digitalisierte Akte soll PDF sein und bitte durchsuchbar. Das steht auch so ausdrücklich im Gesetzentwurf drin. Man muss allerdings, glaube ich, ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Die VO-Ermächtigung bezieht sich nur auf elektronische Akten, nicht auf hybrid geführte Akten. Das liegt, die Verordnung bezieht sich nur auf elektronische Akten, nicht auf hybrid geführte Akten. Das hängt zusammen mit der Verordnungsermächtigung, die mehr nicht ermöglicht. Aber immerhin ein kleiner Schritt. Wir werden sehen, auf wie viel Gegenliebe das stößt.
Die große, weite Welt.
Wir sprechen jetzt über ein Weltereignis, das uns die nächste Woche bescheren wird. Die Präsidentschaftswahlen in den USA. Warum spielt das Recht bei dieser Wahl eine besonders große Rolle? Was passiert, wenn Trump gegen das Ergebnis klagt? Wie haben auch die Demokraten das Recht genutzt, um sich Vorteile zu sichern? Über all das sprechen wir jetzt mit Sarah Wagner. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, Moderatorin des Podcasts Amerikas Verfassung und forscht zur amerikanischen Innenpolitik. Dieser Tage quillt ihr Postfach über wegen Anfragen und deshalb sind wir besonders froh, dass sie noch Zeit für uns gefunden hat. Herzlich willkommen, Sarah Wagner.
Ja, vielen Dank für die spannende Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Mit mir im Gespräch ist übrigens auch Maximilian Amos, natürlich, der ist ja schon vorhin im Podcast da gewesen. Frau Wagner, Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, dass Sie diese Wahl irgendwie jetzt anders beurteilen, auch weil juristische Fragen eine besonders große Rolle spielen. Gerade heute lesen wir, dass Trump CBS, den Fernsehsender, wegen eines 60-Minuten-Interviews verklagt, weil der Sender zu Harris gefällig geschnitten habe. Warum, allgemein gesprochen, ist dieser Wahlkampf denn so verrechtlicht?
Grundsätzlich sind die Amerikaner, das kennen wir ja, nicht abgeneigt, sich gegenseitig zu verklagen und das Justizsystem zu nutzen. Aber ich denke, das ist in diesem Wahlkampf, aber auch wenn wir zurückschauen auf 2020, teilweise sogar auf 2016, ist es einfach nochmal auf einem anderen Level. Also im Kontext von Donald Trump fällt ja oft das Wort beispiellos, sei es seine Rhetorik, seine Wahlkampfauftritte. Und was wir aber sehen, gerade bei diesem Kandidaten und auch bei großen Teilen der Republikanischen Partei, dass eben ganz aktiv Verschwörungstheorien verbreitet werden. Wir haben zum Beispiel eine Umfrage von 2023, dass knapp 57% der Republikaner Joe Biden nicht als legitimen Präsidenten ansehen. Und der Kern dieser Verschwörungstheorie ist natürlich, dass die Wahl 2020 geklaut wurde. Das Problem ist hier, dass natürlich diese Lügen, diese Erzählungen auch ein Klima des Misstrauens verstärken, vor allem auf republikanischer Seite. Und hier sehen wir schon, ja, eigentlich seit Jahren den Trend, dass wir ein abnehmendes Vertrauen in die Institutionen haben und die Medien, den Kongress, das System allgemein, sehen wir auch ein bisschen bei den Demokraten, aber eben nicht so, ja, nicht so deutlich. Und wir haben es natürlich mit einem Land zu tun, das sind die Allgemeinplätze, das ist tief gespalten, tief polarisiert. Wir haben einen Kandidaten, der autoritär auch auftritt, der die Feinde im Innern bekämpfen will. Also sprich, es gibt auf der einen Seite einfach diese Entwicklung der Verschwörungstheorien, dass Misstrauen gesät wird, hier stimmt was nicht, da müssen wir gegen vorgehen, eben auch juristisch und dann natürlich auch dieses autoritär Anmutende, gerade unter der Amtszeit von Donald Trump, dass man dafür dann vielleicht auch gerne mal das Justizministerium nutzt. Und das sehen wir eben aktuell auch, dieses Playbook von 2020, nur eben noch stärker in diesem Wahlkampf.
Wir sprechen ja noch über die Rolle des Justizministeriums, aber nochmal die Frage zum Institutionsvertrauen. Wenn die Republikaner sich jetzt so sehr darauf stützen, mit rechtlichen Mitteln sozusagen sich das richtige Wahlergebnis zu erkämpfen, ist das nicht auch irgendwie Ausweis eines Institutionsvertrauens? Denn immerhin glauben sie ja offenbar noch an die Justiz und stürmen nicht sofort das Kapitol. Oder ist das nur eine Vorstufe?
Ich würde hier vorsichtig sein. Also man nutzt natürlich das Prozedere und hofft, dass man dann einen Ausgang eines Verfahrens erhält, der einem genehm ist. Wenn das nicht passiert, dann misstraut man ja sofort wieder. Ja, also es kommt ja immer darauf an, gewinnt man die Fälle, wird einem hier Recht zugesprochen, dann bestätigt man sehr oft, ja, das ist toll, das hat geklappt, wunderbar, und so ist ja auch die Lage. Und wenn man dann aber eben verliert, das heißt ja nicht, dass man dann wirklich auch diesen gerechtigen Spruch anerkennt, sondern dann werden ja auch Narrative verbreitet, oh, das waren jetzt aber vielleicht demokratische Richter und Richterinnen oder oh, auch hier wurde irgendwie Einfluss genommen. Also das ist ein sehr selektives Vertrauen, würde ich sagen, und das sehen wir ja auch bei den Aussagen zu den Wahlausgängen. Also dass man zum Beispiel sagt, ja, 2020, die Wahl wurde gestohlen für Donald Trump, aber interessanterweise die Wahlen, die Republikaner gewonnen haben im Senat oder im Repräsentantenhaus, die sind natürlich dann alle perfekt gelaufen. Also hier wird das Ergebnis nicht angezweifelt. Das heißt, man guckt schon sehr selektiv, wie man das System beurteilt, auch das juristische System hier.
Ja, das kennen wir irgendwo aus der AfD, ne? Wenn die das Bundesverfassungsgericht anruft, ist auch immer eine Frage, wie es ausgeht, ob das dann als Gewinn verzeichnet wird oder als, ja, Verkommenheit des höchsten deutschen Gerichts.
Genau.
Ja, Frau Wagner, ich würde vielleicht gerne mal noch kurz auf das Wahlsystem der USA zu sprechen kommen,
sehr
Stichwort
gerne.
Selektiv. Denn da liegt ja auch, oder das spielt ja auch eine große Rolle für die Streitigkeiten, die jetzt im Vorfeld und auch wahrscheinlich oder vielleicht im Nachgang der Wahl entstehen werden. In den USA ist es ja ein bisschen anders gelagert als in Deutschland, wo wir im Wesentlichen bundeseinheitlich die Regeln für die Bundestagswahl festgelegt haben. Die USA haben ein dezentrales Wahlsystem und auch jeder Staat macht so ein bisschen seine eigenen Regeln auch für Modalitäten der Wahl, weshalb dann auch der Streit darum jedem Staat einzeln ausgetragen wird. Würden Sie sagen, dass dieses dezentrale Wahlsystem eher eine Stärke oder eher eine Schwäche ist? Also macht es die Demokratie resilienter oder weniger resilient?
Meine liebste Antwort, it depends. Ne? Und zwar, wie alle Systeme, es hängt natürlich auch von den Individuen ab, aber klar, das amerikanische System ist interessant, weil wir einfach diese 50 Einzelwahlen letztendlich haben. Also es gibt bundesstaatliche Gesetzgebung zu den Wahlen, aber ganz klar, Artikel 1 der Verfassung macht ganz deutlich die Ausgestaltung der Wahl Sache der einzelnen Staaten. Das hat den Vorteil, dass das zum Beispiel super innovativ sein kann. Also, dass wir bestimmte Staaten haben, die einfach Neuerungen durchsetzen, wenn es zum Beispiel um eine automatische Wählerregistrierung geht, wenn es darum geht, vielleicht das Wählen auch einfacher zu machen. Also hier ist schon Raum für Innovation, vielleicht auch für, ja, dass man hier auch die Demokratie stärken kann. Man nennt die einzelnen Bundesstaaten ja auch oft so ein bisschen diese Laboratories of Democracy. Und was auch einige anführen würden, ist, dass es natürlich auch schwieriger macht, eine Wahl zu beeinflussen von Regierungsseite aus. Ja, also wenn es eben 50 einzelne Systeme gibt mit verschiedenen Playern und Variablen, ist es schwieriger, die irgendwie alle zu beeinflussen, als wenn es wirklich nur ein striktes System ist, beziehungsweise mit einem strikten Regelwert. Aber was wir auch sehen ist, dass sich die demokratische Qualität des Wählens enorm unterscheidet in den USA. Also je nachdem, wo man wohnt, ist es teilweise sehr leicht, sich zu registrieren für die Wahl. Das muss man ja auch nochmal machen in den USA. Es ist vielleicht auch leichter, wählen zu gehen, weil es mehrere Optionen gibt für Early Voting, für Absentee Voting, also Briefwahl. Und in anderen Staaten ist es halt schwieriger. Manchmal auch abhängig davon, was für Dokumente man vorlegen muss, um sich zu registrieren etc. Und die Frage ist auch, wird das Wahlrecht konsequent umgesetzt oder durchgesetzt dann in allen Staaten. Denn es gibt ja diese bundesstaatlichen Gesetze, die ich erwähnt habe, die fokussierten sich zum Beispiel vor allen Dingen auf die Nichtdiskriminierung von Wählern und Wählerinnen. Also dass man hier den Zugang zu Wahlen sichert, dass man garantieren kann, es gibt keine Gewalt, keine Einschüchterungsversuche. Da haben wir die Klassiker, also die Civil Rights Act der 60er, Voting Rights Act, aber auch Gesetzgebung aus den 80ern zum Beispiel, dass Menschen mit Behinderung leichter wählen können, dass Militärangehörige aus dem Ausland besser wählen können. Also das sind so diese groben gesetzlichen Richtlinien von der Bundesebene. Aber wie gesagt, diese genaue Ausarbeitung, das ist dann halt den einzelnen Bundesstaaten überlassen. Und das führt dann eben auch zu diesen, ich will es gar nicht mal Schwachstellen nennen, aber es gibt halt viele Ansatzpunkte, in die man dann juristisch so ein bisschen reingrätschen kann, die man anzweifeln kann und hinterfragen kann. Und da sind wir eigentlich schon bei der Strategie von Donald Trump.
Ja, genau. Aber was sind denn so beispielsweise Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesstaaten? Also was sind dann so Angriffspunkte? Gibt es da vielleicht Unterschiede? Habe ich mich gefragt, je nachdem, ob es ein Swing State oder einer der umkämpften Bundesstaaten ist.
Also was wir sehen, es gibt wirklich, da gibt es auch gute Übersichten, welche einzelnen Deadlines gelten in den einzelnen Bundesstaaten. Da ist dann zum Beispiel eine Frage, bis wann darf die Briefwahl gezählt werden? Also das ist ein Fall, der auch gerade sehr aktiv in den Medien war, können wir vielleicht nachher mal zu kommen. Da geht es einfach um die Frage, zählt der Poststempel, also die Briefwahl wurde abgeschickt noch vor dem Wahltag und dann hat Mississippi eine Deadline, ich glaube das sind 5 Tage bis nach der Wahl, kann die noch ankommen und gezählt werden, wenn eben halt klar ersichtlich ist durch den Poststempel, es wurde gewählt am Wahltag oder davor. Und hier gibt es dann zum Beispiel Bemühungen, das einzuschränken, ja, dass man sagt, nein, es soll wirklich nur bis zum Wahltag, das soll die Deadline sein. Und alle anderen Briefe, die dann ankommen, zum Beispiel von Militärangehörigen auch aus dem Ausland, die würden dann nicht mehr zählen. Also das sind so unterschiedliche gesetzliche Regelungen, die einfach ja ein Einfallstor sind oder die genutzt werden können. Und die kann man natürlich auch grundsätzlich kontrovers diskutieren. Also ich sage jetzt gar nicht, dass das besonders gute oder schlechte Regelungen sind, aber eben das unterscheidet sich dann halt von Staat zu Staat.
Das heißt also, diese Fragmentierung des Wahlrechts letztendlich führt zu Angriffspunkten möglichen. Ich habe ja auch jetzt gerade vor kurzem noch mal gelesen, in Michigan soll ein chinesischer Student gewählt haben, weil er wohl irgendwie keine ID hatte. Das kommt uns ja seltsam vor, weil wenn wir wählen gehen, ja, wenn wir alle in die Schulen und Turnhallen laufen, dann müssen wir immer unsere Ausweise dabei haben, uns irgendwie ausweisen. Und da geht das nicht. Das muss doch dann dazu führen, dass es zu Misstrauen kommt und dann auch zu gezielten Klagen. Können Sie uns noch ein bisschen skizzieren, wie viel es da gibt, wie viele Klagen gibt es da?
Genau.
Was erwartet uns denn da eigentlich dann, wenn es dann zur Wahl kommt? Wird danach noch Ewigkeiten prozessiert und ja, können Sie uns das Szenario schildern?
Ja, da gibt es einige Szenarien, genau. Vielleicht also gerade so ein bisschen auf Ihrem Beispiel aufbauend, das ist ja der Hauptbestandteil dieses Wahlnarrativs von Donald Trump eben, dass es irreguläre, undokumentierte Immigrationen oder Immigranten gibt, die wählen gehen dürfen, ja, die auch von den Demokraten dann angeblich absichtlich ins Land geholt werden, eben um für die Demokratische Partei abzustimmen. Und deswegen hier schon mal vorweg, das ist eh verboten. Also es dürfen nur amerikanische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen wählen, aber wie gesagt, diese Erzählung hat natürlich die Absicht, Misstrauen zu sehen, Zweifel zu verbreiten, die eigene Wählerbasis auch zu mobilisieren. Und hier haben wir nochmal kurz das Gesetz dazu, den Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act von 1996. Und der macht halt eben ganz klar, dass Non-Citizens nicht in diesen Federal Elections wählen dürfen. Und auch sonst, also in keinem Staat, dürfen sie für Statewide Elections zum Beispiel diese Senatorenrennen wählen. Die Konsequenzen sind auch sehr hoch übrigens. Also das sollte man vielleicht auch nochmal anmerken, dass wenn jemand versucht zu wählen, der eben kein Staatsbürger oder Staatsbürgerin ist, das gibt Bußgeld, das kann bis zu einem Jahr im Gefängnis geben und teils auch natürlich Deportation, Aberkennung des Aufenthaltsstatus, auch wenn man sich versucht zu registrieren, ja, als Non-Citizen. Also es ist einfach grundsätzlich ein enorm hohes Risiko für ein little reward, wenn man irgendwie meint, mit dieser einen Stimme kann man die Wahl so beeinflussen. Ich meine, wir sagen immer, es ist ein enges Rennen, aber so eng dann vielleicht doch nicht. Und es gibt halt auch Sicherheitsmechanismen, also zum Beispiel auch im Teil des National Voter Registration Acts von 1993. Da wird zum Beispiel verlangt, dass Staaten bei dem Formular für die Wählerregistrierung auch abgleichen, ob die Person und abfragen, Staatsbürger ist. Das wird dann intern mit anderen Datenbanken abgeglichen. Also das nur ganz kurz zu diesem Hintergrund. Und was hier auch nochmal ganz wichtig ist, weil Sie auch dieses Misstrauen angesprochen haben, wenn man so etwas immer wiederholt, ja, hier undokumentierte Einwanderer wählen, natürlich führt es dann dazu, dass gerade bei den Republikanern ein großer Teil der Basis dieses Misstrauen hat, sich da vielleicht auch sorgt. Was wir aber sehen, wenn wir halt die Fakten bemühen und uns anschauen, was gibt's da für Studien, was gibt's da für Analysen. Und da können wir auch die ganz konservative, da können wir die Heritage Foundation nehmen, da können wir das Brennan Center for Justice nehmen. Die Zahlen geben einfach nicht her, dass das ein Problem ist. Ja, also egal, was wir uns anschauen, die Heritage Foundation, da gibt es von 1999 bis 2023 Untersuchungen, das sind dann um die 80 Fälle oder so, wo Non-Citizens abgestimmt haben. Für 2016 gibt es eine Untersuchung, da wurden 23 Millionen Stimmen analysiert. Da waren ungefähr 30 Fälle dabei, in denen Non-Citizens abgestimmt haben. Also das ist wirklich ein 0,000% Ding hier. Und noch ein Funfact dazu, auch Donald Trump, der eine eigene Kommission eingerichtet hat, damals während seiner Amtszeit, um Wahlbetrug zu untersuchen, musste die dann 2018 einfach einstellen, weil hier konnten einfach keine Beweise vorgelegt werden. Und es ist wirklich diese dünne Lage an Facts, die wir haben. Und was das, oder wozu, ja, sorry, Sie wollen...
Nee, ich wollte nur kurz einhaken. Also die Heritage Foundation ist ja ein Think Tank, der eigentlich auf der Seite der Republikaner steht oder sogar da eher der Hardcore-Konservativen. Ne? Das ist ja diese Idee der Umgestaltung des Staates nach diesen hart-konservativen Vorstellungen nur zur Einordnung. Das heißt, selbst Trump und Trump nahestehende Think Tanks kommen zu dem Schluss, hier passiert eigentlich nichts. Ich vergröbere es jetzt mal ganz stark.
Genau, also das würden die natürlich so nie sagen. Die sagen, jeder Fall ist einer zu viel. Es geht hier um die Integrität der Wahlen und das ist ein hohes Gut und würde ich ja auch so unterschreiben. Die Frage ist aber natürlich, warum das Ganze? Also warum dann diese Narrative, warum dann dieser Fokus auf das Thema? Und hier gibt's halt eine Analyse, würde ich sagen, oder eine These, dass das natürlich dazu führt, dieses Misstrauen, diese Behauptungen, dass eben dann diese Klagen kommen. Also dass es dann darum geht, eine restriktivere Gesetzgebung in den einzelnen Staaten durchzusetzen, nicht nur durch die Arbeit der Parlamente, wie es ja eigentlich auch getan wird und auch gerade in republikanisch dominierten Staaten sehen wir das ja, aber eben, dass man dann viel stärker vor Gericht zieht, um gegen bestimmte Gesetze zu klagen, um gegen bestimmte Vorschriften zu klagen, um bestimmte Sachen durchzusetzen. Also es gibt noch ein paar andere Fälle aus Michigan, neben dem, den Sie jetzt erwähnt haben, Da haben wir das Parteiorgan der Republikaner, das Republican National Committee. Ja, die ziehen ganz oft vor Gericht gemeinsam mit der Partei des Bundesstaates. Und die haben dann zum Beispiel geklagt, dass in Michigan angeblich keine sauberen und akkuraten Listen geführt werden von der Wählerregistrierung. Hier wurde die Klage abgewiesen vom District Court. Auch hier ganz oft wurde gesagt, es gibt keine Beweise. Und vor allen Dingen ganz oft ist es auch so, dass es kein Legal Standing gibt. Also gerade, wie gesagt, wenn das Parteiorgan der Republikaner von außerhalb sich dann auch einschaltet. Aber was das natürlich tut, wie gesagt, das ist, ich wiederhole mich hier, aber es verstärkt eben dieses Narrativ. Es zeigt, okay, die Partei ist aktiv. Es wird suggeriert, dass es halt hier diese Probleme gibt. Und das verfängt dann natürlich auch bei der Basis.
Das ist ja auch so ein bisschen das, was man unter Lawfare, was ja auch öfter diskutiert wird, also diese strategische Nutzung von Klagen, um jetzt gar nicht unbedingt den Prozess selber vielleicht zu gewinnen, aber einfach um damit ein größeres Ziel zu verfolgen, um eine Botschaft auszusenden.
Ganz genau. Und noch ein zweiter Aspekt auch, um, wenn man dann ja auch doch mal Erfolg hat, auch bestimmt natürlich Präzedenzfälle zu schaffen und auch einfach zu gucken, naja, was bleibt denn vielleicht haften? Also wo haben wir Glück? Ich hatte ja diesen Fall erwähnt in Mississippi, RNC v. Wetzel heißt es. Und hier war das diese Klage der Republikanischen Partei gegen das Briefwahlgesetz. Also wie gesagt, dass halt die Briefwahl nicht so spät gezählt werden sollte. Und das ging an diesen Fifth Circuit Court. Das ist ein sehr, sehr konservativer Court. Also hier landen die Fälle größtenteils aus Texas, Louisiana und Mississippi. Und das ist dann nicht mehr so Laboratory for Democracy, sondern vielleicht genau das Gegenteil so ein bisschen. Laboratory for Autocracy. Und die fassen wirklich sehr, sehr konservative Entscheidungen. Hier gibt es auch ein paar Richter an dem Court, die sich anscheinend schon empfehlen, falls nochmal eine Supreme Court Position offen wird unter einer möglichen zweiten Amtszeit von Donald Trump, ist man hier in den Startlöchern. Ja, und jedenfalls, da landet dann auch einiges am Supreme Court und man versucht dann einfach zu schauen, okay, hat das vielleicht Erfolg? Kann man dann darauf aufbauen? Ne?
Ja, und da passt natürlich wunderbar ins Bild dieser Fall, den ich erwähnt hatte mit diesem 60 Minutes Interview, wo Trump jetzt klagt und einen Milliardenbetrag haben möchte. Das macht er auch in Texas. Und zumindest nach Angaben, die ich bei CNN jetzt entnommen hatte, war das ein Fall vom Judge Shopping, also Forum Shopping würde man hier in Deutschland wahrscheinlich sagen. Also man sucht sich in solchen Medienfällen die Zuständigkeit aus, die einem politisch am besten passt. Ja, interessant, aber es wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich vielleicht mit ein bisschen merkwürdigem Stolz erfüllen, dass das Recht so eine große Rolle spielt bei der Strategie der Republikaner.
Ja, absolut. Und es ist natürlich auch ein Business. Also da kommen wir vielleicht noch zum Ende ein bisschen zu, wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, was für große Legal Teams die Kampagnen ja auch einfach haben. Also was hier natürlich auch an Geld investiert wird, ist ja auch nochmal ein enormer Unterschied, wenn man das vergleicht zu vorherigen Wahlen in den USA. Und vielleicht noch ein Aspekt, den ich gerne nochmal ergänzen würde, weil man kann sich ja auch fragen, okay, die republikanischen Wähler und Wählerinnen gehen ja auch wählen, sind die dann nicht auch betroffen von diesen juristischen Anfechtungen oder von diesen Gesetzen, die hier angezweifelt werden? Und hier geht es auch ganz oft wirklich um die Form der Abstimmung. Also dass zum Beispiel, oder dass wir sehen können, dass Briefwahl oft im Zentrum der Kritik oder dieser Klagen steht. Und hier gibt es einfach Tendenzen, dass zum Beispiel laut Umfragen 32% der Demokraten Briefwahl bevorzugen. Bei den Republikanern sind es nur 16%. Ja, also auch wer diesem Prozedere stärker vertraut. Bei Demokraten sind es fast 88%, die sagen, ja, wenn ich meinen Briefwahl durchführe, dann habe ich auch Vertrauen, dass das richtig gezählt wird, dass das richtig ankommt. Das sind bei Republikanern, laut einer Umfrage sind es nur 37%. Ne? Also das hat natürlich auch nochmal damit zu tun, dass man ja sehr kleinteilig auch guckt in den USA, welche Bevölkerungsgruppen wählen, wann, auf welche Art und Weise, wo. Und das hat natürlich auch nochmal einen Einfluss dann auf Gesetzgebung oder halt in diesem Fall auch die Klagen.
Ja, Sie hatten es ja eben schon kurz angedeutet. Es ist ja bekannt, dass die Demokraten sich spätestens seit Trumps neuerliche Kandidatur auch juristisch intensiv vorbereiten auf diese Wahl und auch Strategien ausgearbeitet haben, weil ja absehbar war schon länger, worauf es hinauslaufen könnte. Sie hatten jetzt angedeutet, die Demokraten haben auch juristisch personell aufgerüstet. Also die Anwaltsteams auf beiden Seiten, vermute ich mal, sind gewachsen seit 2020, kann man das so sagen?
Ja, absolut. Also wer jetzt als Anwalt, Anwältin in den USA irgendwie auf Jobsuche ist, let me tell ya, es sollte viele Angebote geben. Genau, und zwar, also bei Donald Trump oder bei den Republikanern, da kam es natürlich auch ein bisschen zum Umbau der Anwaltsteams, denn es haben einfach einige Leute entweder ihre Anwaltslizenz verloren nach 2020 oder yes, also ne, vor Obacht bei der Berufswahl beziehungsweise bei der Wahl des Chefs. Und einige, die einfach selber jetzt auch sich mit rechtlichen Klagen auseinandersetzen müssen. Da gibt es zum Beispiel auch ein interessantes Projekt, das ist eher so ein bisschen lose, nur mit den Demokraten hängt das zusammen, das 65 Project. Das ist eine Gruppe von Demokraten, aber auch teilweise Republikanern, die übrigens aktuell auch Anzeigen schalten in den USA und Juristen und Juristinnen davor warnen, nein, arbeitet nicht für Republikaner oder für Donald Trump, denn das könnte euch beruflich doch in Gefahr bringen, beziehungsweise hier ist die Gefahr einfach genau, dass ihr die Lizenz vielleicht verliert oder Probleme bekommt. Also das ist auch interessant zu sehen, so innerhalb der Zunft diese Polarisierung, diese Teilung und wirklich dieses bisschen Blaming und Shaming, was hier auch stattfindet.
Ja, der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani ist ja, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, der damals temporär jedenfalls, glaube ich, Trumps Legal Team geleitet hat und dann der anschließend selber bis über beide Ohren verklagt worden ist, unter anderem von Dominion, glaube ich, von diesem Wahlmaschinenhersteller, nicht wahr?
Ganz genau. Und wie gesagt, was wir sehen bei den Demokraten, die auch einfach gelernt haben aus 2020, also laut Angaben ist das Legal Team 10-mal größer, als es noch vor 4 Jahren war. Und man hat ihr schon im Sommer 2020 auch angefangen, selbst wirklich aktiv zu werden und sich vorzubereiten auf mögliche Anfechtungen der Wahl oder auch während des Wahlprozesses. Und das finde ich sehr spannend. Also wir haben hier Leute wie gerade Mark Elias oder Dana Remus, das sind so relativ bekannte Personen, die auch in der Öffentlichkeit auftreten, über diese Klagen sprechen und die auch gesagt haben, das Team, also gibt es auch auf republikanischer Seite, aber gerade bei den Demokraten, die machen verstärktes Wargaming, also dass man sich jetzt schon trifft, dass man überlegt, okay, was könnte passieren? Es gibt tausende von Dokumenten, die schon vorbereitet wurden, dass man einfach schnell reagieren kann, denn wir haben im amerikanischen Wahlsystem ja auch bestimmte Deadlines, also wann müssen Staaten die Wahl zertifizieren, wann treffen sich die Wahlleute und so weiter und so fort. Also dass man hier wirklich Rapid Response schnell reagieren kann. Und auch ein anderer Punkt, dass man eng mit Anwaltsfirmen in den einzelnen Bundesstaaten zusammenarbeitet. Das sind sogenannte State Pods, die sich eben auskennen vor Ort. Also was ist das Prozedere? Was sind hier wichtige Leute? Wie sind die Gesetze in diesem Staat? Was gibt es vielleicht für Besonderheiten? Denn das macht es natürlich nicht einfacher für das Legal Team, dass wir diese 50 unterschiedlichen Gesetzgebungen haben. Genau, also das ist ein großer Teil der demokratischen Kampagne. Und was wir hier haben, noch ein letzter Punkt, deren Voter Protection Program nennt sich das. Das heißt, es sind Festangestellte, aber auch ganz viele Volunteers, die momentan daran arbeiten, Wähler und Wählerinnen zu helfen. Also wenn es da irgendwie Fragen gibt, wie ist das Wahlprozedere, dass man auch Augen und Ohren offen hat, gibt es hier irgendwo Probleme, gibt es Einschüchterungsversuche und ähnliches, gerade natürlich in den Swing States. Und wenn die Wahl vorbei ist, sind das auch die Leute, die Wähler und Wählerinnen nochmal helfen. Gab es Probleme? Also es gibt in einigen Staaten die Möglichkeit, to cure your ballot. Das heißt, wenn man irgendwie was falsch gemacht hat beim Ausfüllen des Wahlzettels oder irgendwas ist beschädigt, dass man dann nochmal reinkommen kann und das verbessern kann. Und da helfen die dann zum Beispiel auch bei solchen Sachen. Ich weiß, das klingt für uns alles manchmal so ein bisschen sehr exotisch. Also ja, die Wahlzettel kommen an 5 Tage nach der Wahl. Man kann auch mal reinkommen und gucken, ob alles richtig war. Aber genau, das sind halt ja diese interessanten Aspekte ja auch des Wahlsystems.
Ja, die Legal Teams, die waren ja auch vorher schon praktisch relativ gut tätig, also nicht nur in der Planung für im Nachhinein der Wahl, sondern es gab ja auch im Vorhinein jetzt schon juristische Auseinandersetzungen, in denen die Demokraten ja auch beteiligt waren. Ich erinnere mich jetzt unter anderem in Georgia, ging es ja, glaube ich, da um eine Gesetzgebung, die dann vorsah, dass die Stimmen, die eigentlich ja diesen Wahlmaschinen abgegeben werden, alle mal per Hand ausgezählt werden sollten. Da hatte man ja zum Beispiel gegen prozessiert. Was gibt es noch so für Beispiele, wo die Demokraten jetzt auch im Vorhinein schon tätig geworden sind, um bestimmten Entwicklungen vielleicht proaktiv entgegenzuwirken?
Ja, die sind eigentlich fast immer dabei. Also wenn die Republikaner irgendwo Klage einreichen oder das RNC, dann ist es oft so, dass entweder von demokratischer Seite Unterstützung kommt oder dass es halt bestimmte ja zivilgesellschaftliche Gruppen sind, die auch den Demokraten nahestehen. Oder dass es natürlich auch, dass die Demokraten sich selber verteidigen müssen. Also zum Beispiel in Michigan haben wir eine demokratische Trifecta. Das heißt, die wichtigen ja Positionen im Staat, das sind Demokratinnen in diesem Fall, die Secretary of State, die halt eben auch diese Wahl über sieht, ist eine Demokratin. Und das heißt, also da ist die Partei dann eh letztendlich automatisch dabei. Aber wir hatten auch spannende Fälle, zum Beispiel in Pennsylvania. Und ich meine, man wird schon merken, diese Beispiele, die wir nennen, ne? Pennsylvania, Michigan, Georgia, also es geht hier nicht um große Probleme in Oklahoma, sondern das sind halt eben die Staaten, da wird es am Ende auf jede Stimme ankommen. Und hier gab es einen Sieg im Court of Appeals, glaube ich, oder im Appeals Court. Und zwar, da ging es darum in Pennsylvania, dass, das ist auch wieder so ein Ding, dass auf dem Umschlag der Briefwahl das Datum stehen muss, an dem die Person gewählt hat. Und das haben diese Gruppen angefochten, denn viele Menschen haben das falsch eingetragen, irgendwie sie haben es vergessen oder das Geburtsdatum eingetragen, whatever. Und hier kam jetzt die Entscheidung, dass das gegen die Verfassung des Bundesstaates von Pennsylvania verstößt. Und das, das Gericht und die GOP, also die Republikaner, wollen hier aber auch in Berufung gehen. Ich muss dazu auch sagen, je nachdem, wann jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen diesen Podcast hören, das ändert sich auch alles teilweise rapide. Also es wird sehr schnell dann Einspruch eingelegt. Manche Sachen gehen sehr schnell an den Supreme Court, an dieses Shadow Docket, also dieser Prozess, der ja dafür ja genutzt wird, ganz besondere so seit 2016, 2017, schnelle Entscheidungen zu fällen, ohne dass hier aber auch groß vielleicht auch noch eine Erklärung mitfolgt. Also all diese Fälle, das ist immer noch sehr viel in Bewegung und da kann vielleicht auch noch einiges passieren. Bis zum Wahltag, je nachdem, genau, bei welchen Fällen sich auch der Supreme Court einschaltet. Obwohl das eigentlich nicht der Fall sein sollte, obwohl es eigentlich bestimmte Doktrins gibt oder Vorgaben, ja, bitte nicht so kurz vor knapp vor der Wahl was ändern, weil das bringt natürlich auch Unsicherheit mit sich, das bringt Chaos mit sich. Wir haben Tausende von oft freiwilligen Helfern, die im Wahllokal arbeiten und das dann ja auch alles umsetzen oder lernen müssen. Und das soll ja eigentlich ja vermieden werden.
Ja, da hatten Sie im Vorwege, glaube ich, von dem Purcell Principle gesprochen, ne? Das, glaube ich, benannt ist nach einem Präzedenzfall. Ich musste das erstmal nachgucken.
Alles gut, ich auch.
Okay, das beruhigt mich. Wir wollen ja unseren Zuhörern und Zuhörern immer Anhaltspunkte zum Weitergucken geben. Deswegen freue ich mich auch immer über jedes zitierte Gesetz. Lassen Sie uns nochmal, apropos Dinge, die sehr anders sind, über die Rolle des Justizministeriums sprechen. Die ist in den USA grundsätzlich eine andere. Das wissen, glaube ich, die meisten. Aber hier scheint das DOJ ja irgendwie so eine Art Wahlwächter zu sein. Es gibt aktuelle Mitteilungen, wenn man auf die Webseite geht, über Drohungen und Gewalt und die Verfahren dagegen. Und der Justizminister Merrick Garland war ja zugleich derjenige, der die Durchsuchung von Trump genehmigte. Also im Grunde fast wieder ein perfekter Sturm dafür zu sagen, das ganze System ist rigged und unfair. Ist das einigermaßen korrekt wiedergegeben oder wie sehen Sie das?
Ja, genau. Ja, absolut. Also die Rolle des Justizministeriums ist auch so ein bisschen ein Balanceakt. Also auf der einen Seite, das Department of Justice muss natürlich Verstöße gegen diese Wahlgesetze des Bundes verfolgen, untersuchen, ahnden. Aber das soll natürlich nicht den Eindruck erwecken, ach, dass hier der Wahlausgang irgendwie beeinflusst wird oder dass man das dann tut. Und was Sie jetzt schon angesprochen haben, das ist nochmal so eine besorgniserregende Entwicklung, und zwar diese Fälle ja von Einschüchterung von Gewalt. Und wir haben jetzt seit 2021, meine ich, ist es die Election Threats Task Force, die ist neu und die wirklich dann darauf guckt, okay, was gibt es hier für Drohungen und Angriffe auch gegen Wahlhelfer, ja, und dass man die auch verfolgt. Also wir haben es jetzt kürzlich, da wurde ein Mann aus Alabama zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er eine Wahlmitarbeiterin in Arizona bedroht hat. Und wie gesagt, man muss daran denken, das sind Leute, die machen das frei. Die machen das aus Überzeugung, teilweise für die Demokratie. Das sind vielleicht auch die eigenen Nachbarn. Und das ist ja auch ein elementarer Bestandteil der Demokratie und des Systems, dass diese Wahlen gut funktionieren. Und da sehe ich auch diese Folge von diesen Verschwörungsnarrativen und dieser Desinformation, die betrieben wird von republikanischer Seite, dass das natürlich auch eine Auswirkung hat. Nicht nur, wenn wir einen Fokus haben auf den 6. Januar 2021 auf so einer großen Skala, sondern eben auch ganz konkret in den einzelnen Gemeinden und Landkreisen, die jetzt mittlerweile wirklich enorme Sicherheitsvorkehrungen teilweise getroffen haben. Also da gibt es in einigen Wahllokalen Panic-Button, ja, für die Wahlhelfer, wenn hier irgendwas passiert. Und das ist natürlich keine schöne und gute Entwicklung. Und vielleicht ein letzter Punkt, wo das Justizministerium natürlich auch jetzt ein bisschen aktiv geworden ist, wenn wir an Elon Musk denken, der $1 Million verlost, sozusagen als Gewinnspiel, dass Leute eine Petition unterzeichnen. Die müssen dafür aber registriert sein. Und Bundesgesetz verbietet es eigentlich, Menschen für ihre Registrierung zu bezahlen. Und da ist jetzt so ein bisschen diese Frage Grauzone. Naja, was passiert hier jetzt? Wird das Justizministerium hier aktiv werden?
Da kann ich übrigens anfügen, hätten wir jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer einen sehr schönen Beitrag auf Back aktuell zu genau dieser Frage, ob das dann überhaupt zulässig ist, was Herr Musk da gemacht hat.
Sehr schön. Ja, ich glaube ein bisschen...
Kleine Werbemaßnahme an dieser Stelle.
Excellent, sehr gut. Ja, ich glaube, so ganz unbeeindruckt hat es ihn vielleicht nicht gelassen. Ich glaube, das Messaging hat es jetzt auch schon ein bisschen geändert. Also jetzt wird das Geld beschrieben so ein bisschen als Bezahlung für einen Job. Also ja, man wird dann Spokesperson für dieses Super Political Action Committee von Trump. Genau, aber we shall see, was hier noch passiert.
Ja, Stichwort, was noch passiert. Nach der Wahl, zumindest wenn man davon ausgehen würde jetzt mal, dass Donald Trump die Wahl verlieren würde, wird er sie ja vermutlich juristisch auch anfechten. Darüber haben wir jetzt auch schon verschiedentlich gesprochen. Nach der Wahl 2020 war es ja so, dass in, ich glaube, sogar monatelanger Streit in einigen Bundesstaaten folgte um die genaue Auszählung, um die Ergebnisse der Bundesstaaten. Damals behauptete er und sein Anwaltsteam um den schillernden Rudy Giuliani, über den wir eben schon gesprochen haben, verschiedene Dinge. Ja, also das ging ja von, es hätten Verstorbene gewählt, bis hin zu, Briefwahlunterlagen mit Trump-Stimmen seien entsorgt worden oder sowas. Glauben Sie, dass es diesmal, wir haben darüber gesprochen, die Parteien bereiten sich intensiv vor seit langer Zeit, seine Strategie etwas kohärenter sein könnte und vielleicht auch erfolgreicher?
Das ist eine gute Frage. Ich würde aktuell sagen, dass eine reale Gefahr besteht, dass Donald Trump sich als Wahlsieger ausruft, zu einem Zeitpunkt, wo eben noch nicht zu Ende gezählt ist, zu Ende zertifiziert ist durch die Bundesstaaten und anfängt relativ früh vielleicht zu sagen, nein, hier geht was nicht mit rechten Dingen zu, wie er es ja schon die ganze Zeit tut und eben diese Wahl stark anzweifelt. Die Demokraten sind natürlich auch besorgt, was das betrifft. Also gerade wenn es halt eben ein sehr knappes Rennen, sehr enges Rennen wird, wo es auch ein bisschen dauern kann. Wir hatten es ja auch 2020, da wurde Joe Biden erst einige Tage später wirklich als Sieger ernannt. Was wir aber aktuell haben, ist natürlich auch ein paar andere Konditionen. Also zum einen, man erwartet das, man ist von demokratischer Seite rechtlich oder mit den juristischen Teams, denke ich, doch vorbereitet. Und wir hatten aber auch einige gesetzliche Reformen. Also hier, ohne jetzt zu nerdy und zu tief ins Detail zu gehen, aber zum Beispiel den Electoral Count Reform Act aus dem Jahr 2022 ist ein Gesetz, das parteiübergreifend verabschiedet wurde, diese Reform. Und zwar ist das noch, das war ein altes Gesetz aus dem Jahr 1887. Und hier werden Sachen nochmal klarer gefasst, die 2020 ja nur zu einem Problem geworden sind. Also als dann diese Debatte war, ja, Mike Pence kann ja vielleicht doch noch Einfluss nehmen und so weiter und so fort. Und kann der Kongress, kann der diese Zertifizierung der Electoral Votes, wie kann der die beeinflussen? Und jetzt haben wir halt eine Reform dieses Gesetzes und da sind so ein paar wichtige Punkte, die, denke ich, das schon mal ein bisschen sicherer machen zum Teil. Also zum Beispiel Staaten müssen ihre Wahlgesetzgebung so anwenden, wie sie zurzeit des Wahltages besteht. Also dass man nicht im Nachhinein noch was ändern kann. Es gibt auch einen kürzeren, juristischeren Weg, wenn es Probleme, Anfechtungen gibt. Da wurde so ein extra Panel eingerichtet mit bestimmten Richtern. Also ein schnellerer Prozess, um mögliche Probleme zu lösen. Es wird ganz klar nochmal gesagt, Rolle der Vizepräsidentin und Kamala Harris wird das ja machen, dann dieses Zählen der Votes. Das ist wirklich nur zeremoniell, beziehungsweise also administrativ. Es gibt hier überhaupt nicht die Möglichkeit oder sie hat nicht das Recht zu sagen, ja nee, vielleicht gucken wir uns doch mal die anderen Elektorenstimmen an. Und es gibt mittlerweile auch eine höhere Hürde im Kongress für Anfechtungen. Ja, also in der Vergangenheit war es so, da reicht es, wenn eine Person pro Kammer sagt, nee, ich möchte Einspruch erheben, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und das ist jetzt weitaus höher. Dieser Einspruch kann halt nur eingelegt werden, wenn eine bestimmte Quota erfüllt wird. Also ich denke, auf dieser Seite, das ist schon mal ein guter Punkt. Die Frage ist aber natürlich, und da, ich weiß nicht, ob man sowas verlinken kann bei Ihnen in den Shownotes, aber das würde ich empfehlen. Es gibt
Klar.
einen guten excellent, Profis.
Mit allem ausgestattet, mit Shownotes.
Sehr gut. Und zwar gibt es da einen guten Artikel von Politico. Die haben sich nämlich sehr intensiv damit beschäftigt, wie könnte es aussehen, wenn Trump das jetzt nochmal versuchen würde, eine Wahl zu stehlen. Eben aufgrund der Erfahrung, die er schon gemacht hat beim letzten Mal und aufgrund des neuen Teams und auch, wie würde man juristisch argumentieren? Und da, ich weiß, wir sind schon gut in der Zeit, aber vielleicht ein, zwei Sätze zu, da wird ein Fokus auch darauf liegen, wie, und das ist ja so oft so, wie wird die Verfassung ausgelegt? Und da gibt es ein Argument, das auch 2020 genutzt wurde von der republikanischer Seite, die sagen, die Landesparlamente, die State Parliaments, die haben laut Verfassung eigentlich das Recht, die Electoral Votes, also die Elektoren zu bestimmen, die Wahlleute und diese Liste nach Washington DC zu schicken. Und da ist so ein bisschen die These in Politico oder wenn was passieren könnte, dann wäre das eben, dass nochmal Druck ausgeübt wird auf republikanische Gouverneure auf republikanisch dominierte Parlamente in den einzelnen Staaten, dass die eben in diesen Prozess eingreifen. Das ist teilweise alles sehr komplex und das würde diesem Electoral Reform Act auch entgegenlaufen. Aber das ist so ein bisschen diese Befürchtung, dass es am Ende halt dann auch nochmal darauf ankommt, werden die Leute, die in diesen Positionen sitzen, dann auch wirklich das Gesetz verfolgen oder befolgen, beziehungsweise oder wird Druck ausgeübt werden? Und das als letzter Kommentar 2020 war auch ein gutes Beispiel. Zum Beispiel Brad Raffensperger, der Secretary of State in Georgia war und auch immer noch ist, ein Republikaner, auch eigentlich ein sehr strammer Republikaner, und der sich dem ja widersetzt hat. Also als Trump dann angerufen hat und gesagt, ey, find mir mal noch die 11.000 Stimmen und so. Und dann gesagt hat, nein, wir haben hier richtig gezählt und tabuliert und es zusammengefasst und hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Wir haben zweimal einen Recount gemacht und der sich eben diesem Druck entgegengesetzt hat. Und da ist einfach die Frage für diese Wahl, hat sich die republikanische Partei in den einzelnen Bundesstaaten wirklich so sehr Trump zugewandt, dass vielleicht hier es größere Einfallstore gibt? Oder bleibt man dann hier auch standhaft, wenn man sieht, nein, hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen, wir haben die Wahl ordentlich durchgeführt und wir lassen uns nicht eben auf diesen Druck, diesen Erpressungsversuch ein?
Ja, zum Abschluss hätte ich vielleicht mal noch eine Frage, die sich mir aufgedrängt hat. Und zwar, wir reden ja sehr viel auch so über technische, also es ist eine technische Betrachtung dieser Wahlen. Es werden Stimmen abgegeben, es wird dagegen geklagt, es hat Erfolg oder nicht. Es stellt sich ja auch so ein bisschen die Frage, was macht das eigentlich mit einer Demokratie, wenn sich so der Eindruck einstellt bei Wählerinnen und Wählern, dass es am Ende irgendwie vor Gericht entschieden wird, wer am Ende Präsident oder Präsidentin wird. Macht Ihnen das Sorge, dass das vielleicht in Zukunft auch nach Trump mal Modus operandi werden könnte, dass so juristische Streitigkeiten um Wahlen immer weitergehen und die Leute dann das Gefühl, an der Urne ist es noch lange nicht vorbei?
Absolut. Und also ich grundsätzlich sorge ich mich doch ein bisschen um die Qualität und Resilienz der amerikanischen Demokratie. Nicht nur aufgrund der Person von Donald Trump, sondern weil wir einfach bestimmte Trends und Entwicklungen sehen, die ja schon länger andauern und die auch dann dafür ja verantwortlich sind, dass wir eben dieses sinkende Vertrauen in das System haben. Und das kann natürlich nicht gut oder gesund sein, wenn man diesen System oder Institutionen nicht vertraut, sondern dass es letztendlich dann immer auf das Gericht hinausläuft, die dann entscheiden müssen. Und auch da sehen wir ja, dass das teilweise nicht ganz parteiunpolitisch ist. Ja, also dass ja ganz klar davon gesprochen wird, naja, wer hat denn die Richter und Richterinnen ernannt? War das jetzt, sind das demokratisch gesehene Richter? Sind das Richter, die ganz klar, die sich konservativ republikanisch verorten? Also dass sich ja die Spaltung hier auch fortsetzt und dass Amerikaner und Amerikanerinnen auch nicht mehr dieses Gefühl haben, gerade auch wenn wir uns Umfragewerte zum Supreme Court anschauen, ja, dass das hier irgendwie ein parteipolitisch unabhängige Institution ist, die die dementsprechend entscheiden würde. Also das heißt wirklich hier ein wachsendes Misstrauen, was wir sehen. Und das ist keine gute Entwicklung, gerade wenn das dann noch in der Kombination kommt mit Drohungen und Gewalt natürlich. Das ist auch nochmal relativ schlimm. Und genau, das ist nie ein gutes Zeichen, glaube ich, wenn man in der Demokratie darauf hoffen muss, dass eine Partei wirklich so, so deutlich und überwältigend gewinnt, dass es nicht angezweifelt wird. Und das sehen wir ja. Also wie gesagt, wenn es ein knappes Rennen ist, dann werden die Republikaner das anzweifeln und auch dementsprechend vorgehen. Auf demokratischer Seite, das wird nicht der Fall sein. Da guckt man vielleicht mal, okay, gab es jetzt irgendwas krass Irreguläres oder irgendwas Problematisches in einem Einzelstaat? Aber hier gibt es momentan noch nicht diese Rhetorik, okay, dann müssen wir aber das auf alle Fälle verhindern und juristische Mittel dafür nutzen. Also Kamala Harris spricht auch selbst sehr wenig über mögliches juristisches Vorgehen oder über, was machen wir, wenn? Also die sagt ganz klar, nein, wir müssen jetzt überzeugen, wir müssen die Wahl gewinnen. Und alles andere muss dann juristisch geklärt werden. Genau. Aber es ist ein besorgniserregender Trend für die amerikanische Demokratie. Und ich glaube, das ist auch ein Trend, der sich fortsetzen wird, ganz unabhängig davon, wer für die republikanische Partei in den Wahlkampf zieht.
Frau Wagner, ganz vielen Dank. Das war wahnsinnig interessant. Wir wollten bei 30 Minuten landen. Wir sind bei 40, fühlen sich aber an wie 15 maximal. Also das spricht absolut für Sie. Das war total spannend. Wir dürfen an dieser Stelle noch einmal Werbung machen, denn der Podcast Amerikas Verfassung hat auch eine neue Folge. Wenn Sie also nicht genug haben, Frau Wagner, können Sie da direkt weitermachen. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, die wir haben, wie wir betont haben.
Wow, vielen Dank. Da vielleicht noch kurz der Hinweis, ganz kurz, da uns ja viele Juristen, Juristinnen zuhören, Amerikas Verfassung Verfassung ist wirklich auf die allgemeine Verfassung der Vereinigten Staaten bezogen. Also wie geht es denen gerade gesellschaftlich, politisch? Deswegen bitte keine Deep Dives in die US Constitution hier erwarten. Nur ein bisschen Expectation Management müssen wir betreiben.
Aber das wird auch sicherlich viele interessieren.
Genau, wir wollen die Horizonte unserer Hörerinnen und Hörer auch gerne mal weiten.
Sehr gut.
Ja, eine letzte Frage noch. Wie verbringen Sie den Wahlabend oder die Wahlnacht vielmehr? Popcorn oder?
Energy Drinks. Schön wär's. Genau, wir haben von der Lunchen Akademie, wir machen selber einen Wahlabend. Also wir erklären so ein bisschen Wahlsystem und besprechen ein bisschen den Wahlkampfrückblick. Das machen wir bis knapp 1 Uhr. Und dann geht es in die Wahlbeobachtung für unser Team. Das heißt, wir sind zu Hause und schauen uns natürlich es wird vielleicht ein bisschen dauern mit den Ergebnissen, aber wir schauen uns den Verlauf an. Und dann geht es natürlich auch in die Medienanfragen. Das heißt, wir sind dann unterwegs, Radio, Presse etc., die mit Anfragen kommen. Was bedeutet die Wahl? Wer wird es letztendlich? Und Ähnliches, genau. Und so verbringen wir den Tag und die Nacht.
Ich wünsche Ihnen dafür ganz viel Erfolg, viel Spaß dabei und viele gute und erfolgreiche Medienauftritte.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Danke. So, damit sind wir durch für heute. Schreibt uns gern an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de, auf den Social Media Accounts oder den Podcast Apps, die ihr bevorzugt. Max, ich danke dir, dass du wieder dabei warst.
Wieder mal ein Fest.
Das habe ich erwartet. Habt eine schöne US-Wahl, schreibt Tagebuch, die nächste Woche wird Geschichte schreiben und wie immer, bleibt uns gewogen.
Ciao.